Psalm 47. Wir werden heute drei Psalmen von den Söhnen Korahs durchmachen. Einen der Lobpreisleiter, der Original-Lobpreisleiter, könnten wir sagen, in Israel. Psalm 47, Vers 1. Dem Chorleiter von den Söhnen Korahs ein Psalm. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzt Gott mit Jubelschall. Also ein Lobpreispsalm hier, Aufforderung dem Herrn zu preisen. Und das heißt hier, klatscht in die Hände. Manchmal ist es angebracht, in die Hände zu klatschen. Das ist okay, wenn wir zu Gott singen, wenn wir ihn anbeten, in die Hände zu klatschen. Oder wenn wir gesungen haben heute, wir heben heilige Hände, auch mal die Hände zu heben. Wir dürfen das ausdrücken, was wir empfinden. Das kann es manchmal auch bestärken in unserem Herzen, diese Ernsthaftigkeit. Also fühlt euch frei, das zu tun, wenn euch danach ist. Kein Zwang, wir dürfen frei sein vor Gott, aber wir sehen es im Alten Testament, dass sie Gott ganz unterschiedlich angebetet haben und gepriesen haben. Mal sind sie gestanden, mal sind sie flach auf dem Angesicht gelegen. Mal haben sie die Hände gehoben, das war eigentlich die Gebetshaltung damals im Alten Testament. Mal sind sie getanzt. Das sind alles biblische Ausdrucksformen. Keiner sagt, dass Gebet immer so sein muss, dass man brav die Hände faltet oder so, sondern wir können wirklich frei sein, auch unsere Empfindungen dem Herrn auszudrücken. Und ich glaube, das bewirkt auch was in uns und mit uns. Wenn wir Gott preisen sowieso, wenn wir von uns selbst wegschauen und auf ihn schauen und vor Augen halten, wer er ist und wie er ist, und wenn wir das auch noch wirklich mit allem, was wir sind, tun. Da ist eine Kraft drin, die ja auch oft unsere Stimmung hebt. Und das sehen wir oft in den Psalmen, wie David anfangs klagt und dann fängt er an zu loben und zu preisen und am Ende ist er voll Zuversicht. Das ist was, was Gott in unserem Herzen tut durch sein Wort. Und hier im Vers 3 sehen wir den Grund, warum wir den Herrn zujauchzen sollen oder loben sollen, denn der Herr, der Höchste, ist gefürchtet. Das heißt, man hat Ehrfurcht vor ihm. Ein großer König über der ganzen Erde. Und ich habe mir gedacht, oh, viele Leute haben heute nicht mehr allzu viel Ehrfurcht vor Gott. Aber alle, die Gott wirklich kennen und die Gott wirklich sehen, alle Engel, in der Bibel steht sogar, die Schöpfung preist den Herrn. Der Herr ist gefürchtet, voll Ehrfurcht. Engel rufen vor dem Thron Gottes, heilig, heilig, heilig. Der Herr, der Herrscher, der allmächtige Gott. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und vor wem sollte man sonst Ehrfurcht haben, wenn nicht vor unserem Schöpfer? Ich glaube, wenn Leute das verloren haben, dann nur, weil sie ihn aus den Augen verloren haben. Und was für ein trauriges Leben, wenn man selber Gott spielen muss. Weil wir wissen, dass wir nicht herrlich sind und dass wir nicht so toll sind und nicht so groß sind, selbst wenn manche ziemlich eingebildet sind. Aber die Bibel sagt uns, dass unser Leben wirklich nur so ein Windhauch ist. Und Jesus hat gesagt, fürchtet nicht die, die nur den Leib töten können und nicht mehr machen können, sondern fürchtet den, der wirklich Macht hat über unsere Seelen, uns in den Himmel zu bringen oder uns in die Hölle zu werfen. Er ist unser Schöpfer, vor ihm wollen wir Ehrfurcht haben. Seht ihr, der Herr ist der Höchste und er ist gefürchtet. Er ist der Höchste im ganzen Universum. Ein großer König über die ganze Erde. Er unterwarf uns die Völker und die Völkerschaften unter unsere Füße. Spricht hier von der Eroberung des verheißenen Landes. Er erwählte für uns unser Erbe, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. Gott erwählt uns unser Erbe. Das ist auch ein interessanter Gedanke, auch für uns.
Gott hat verschiedene Aufgaben für jeden Einzelnen von uns. Verschiedene Begabungen, die er uns gegeben hat, verschiedene Berufungen. Und wir können vielleicht unzufrieden werden, dass wir sagen, ja, warum hat der das Erbe bekommen, diese Aufgabe und ich diese? Ich würde lieber das machen, was er macht. Ich würde lieber Lobpreis spielen können und Musik machen können, wie der Markus. Aber Gott, du hast mir aufs Herz gelegt, von mir aus die Gemeinde zu putzen. Aber ich würde so gern spielen können. Und Gott, ich wäre so gern ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber ich kann mit Zahlen überhaupt nicht umgehen. Und du hast mir da einen Platz gegeben als kleine Sekretärin oder so. Und wir können uns so leicht vergleichen und unzufrieden werden mit dem, was der Herr uns zugedacht hat. Aber der Herr hat für uns unser Erbe erwählt. Ich glaube, das gilt auch für uns. Weil er uns geliebt hat. Gott weiß genau, was gut ist für uns und was richtig ist für uns. Und deswegen soll man dankbar sein für das, was er uns gegeben hat. Ich meine, es ist ein Wunder, dass er uns überhaupt gebraucht. Und wer weiß, wenn Gott mir was anderes gegeben hätte, nicht, dass ich unzufrieden bin, aber sag mal, wenn Gott mich in irgendeine Riesengemeinde in Amerika gestellt hätte mit ein paar tausend Leuten und Ressourcen ohne Ende und oder ich Millionär wäre, wer weiß, was ich mit meinem Leben machen würde. Ich würde vielleicht mein Leben völlig verschwenden und überhaupt nicht für Gott nützen oder zu stolz werden und Gott widersteht dem Stolzen und Schiffbruch erleben in meinem Glauben. Wer weiß? Wer weiß, warum ich so lange Single war? Oh Gott, warum hast du mir dieses Erbe gegeben, dieses Los gerade. Ich wäre so gern schon verheiratet. Wie viele Leute sagen das, wie viele junge Leute? Oh Gott, warum muss ich verheiratet sein? Ich wäre so gern wieder Single. Das ist der schlimmere Zustand, ne? Ich bin glücklich verheiratet. Das ist jetzt halt aus eigener Erfahrung. Aber vielleicht wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben. Aber Gott sagt uns, wenn du wirklich sehen würdest, alle verschiedenen Möglichkeiten und das, was das Ergebnis ist von diesen Möglichkeiten in deinem Leben, dann würdest du sehen, dass genau das, was der Herr dir gegeben hat, genau das Beste für dich ist, weil er dich lieb hat und weil er es gut mit dir meint. Und so statt zu vergleichen und zu jammern wegen dem, was wir nicht haben, lass uns das meiste mit dem machen, was wir haben. Mit meinen 2 Gehirnzellen, dann will ich die gebrauchen für den Herrn und den paar Gaben, die er mir gegeben hat und dem Stand, wo ich gerade bin. Alles zu seiner Ehre. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen, der Herr unter Posaunenschall. Singt Gott, singet, singt unserem König, singet. Denn Gott ist König der ganzen Erde, singt einen Psalm. Ich glaube, Gott will, dass wir singen. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn Gott ist der König der ganzen Erde. Preis dem Herrn dafür. Wenn wir unsere Regierungen anschauen, ist manchmal nicht so begeisternd. Ne? Aber es ist gut zu wissen, dass Gott drüber steht. Gott ist wirklich der König der ganzen Erde und er ist der wunderbare Ratgeber, der weise Gott. So gut zu wissen, dass letztendlich alles unter seiner Kontrolle ist. Jesus sagt, nicht mal ein Sperling fällt vom Himmel, ohne dass Gott es sieht. Und die Haare auf unserem Haupt sind gezählt. Die Fürsorge Gottes, die Souveränität Gottes in unserem Leben. Es ist beruhigend zu wissen, dass letztlich alles in seiner Hand ist und dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Weil er ist ein wunderbarer Gott, er hat einen wunderbaren Charakter. Gott ist König geworden über die Nationen. Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Die Edlen der Völker haben sich versammelt mit dem Volk des Gottes Abrahams, denn die Könige der Erde sind Gottes. Er ist sehr erhaben. Also Gott über allem. Wir sehen hier Gott als König über die Nationen, der Völker versammelt mit dem Volk Israel, also er herrscht über alle. Sehen wir in der Gemeinde auch, ne? Der hat sie in einem zusammengefügt, die Heiden und die Juden in einen neuen Leib, in die Gemeinde. Und er ist das Haupt, er ist der König, er regiert. Und er hat gesagt, Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Gott, der König, ist über allem. Das ist eine Vision, die wir brauchen. Diese Vision von Gott auf dem Thron. Es hat mich an Jesaja erinnert. In Jesaja 6, wenn ihr das aufschlagen wollt, Jesaja 6, Abvers 1, Stelle, die meisten von euch wahrscheinlich kennen, hat Jesaja eine Vision von Gott. Und er sagt, im Todesjahr des Königs Usia, es war ein König, der sehr lange regiert hat, und könnt euch vorstellen, König, der lange regiert und dann stirbt, da ist plötzlich eine Zeit von Unsicherheit. Wie wird es weitergehen? Oh, es war stabil und jetzt ist alles unsicher. Vielleicht fühlen sich manche von euch so in dieser Krise, in dieser Finanzkrise, in der wir gerade sind. Vor einem Jahr war noch alles halbwegs sicher und jetzt wird alles durchgerüttelt und wer weiß, nicht mehr sicher, ob ich meinen Job behalten kann, nicht sicher, ob ich mein Haus behalten kann. Nicht sicher, ob ich eine Rente kriege. Oh, wie wird alles werden? Und in dieser Zeit der Unsicherheit, im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, also diese Engelwesen. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Seht die Dreieinigkeit hier. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Also zuerst sieht Jesaja den Thron Gottes, eine Repräsentation, ein Thronsaal, Repräsentation von der Herrlichkeit Gottes, der Souveränität Gottes. Er sieht Gott auf dem Thron über das ganze Universum, über alles, was existiert. Gott herrscht, Gott ist groß. Wisst ihr, wie groß Gott ist im Vergleich zu uns? Wir wohnen auf einem kleinen Planeten. Durchmesser ist ungefähr 12.700 Kilometer. Das war ein kleines Körnchen im großen Universum. Und die Erde ist knapp 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das Licht braucht etwa 8 Sekunden von der Sonne zu uns auf die Erde, um diese 150 Millionen Kilometer zu überwinden. Die Sonne ist ein durchschnittlich großer Stern in unserem Sonnensystem, in unserer Galaxie, der Milchstraße. Der Durchmesser der Sonne ist 1,39 Millionen Kilometer. Die Erde würde 109 Mal in die Sonne reinpassen. Der Durchmesser der Milchstraße unserer Galaxie ist ungefähr 100.000 Lichtjahre. Also 8 Sekunden braucht das Licht für 150 Kilometer zur Sonne. Hier sprechen wir von 100.000 Lichtjahren. Das ist der Durchmesser der Milchstraße. Sie besteht aus 100 bis 300 Milliarden Sternen, inklusive den paar 6.000, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Bruchteil von dem, was wirklich existiert. Im Universum gibt es geschätzte 100 Milliarden Galaxien wie die Milchstraße. Der Durchmesser, natürlich nur geschätzt, 156 Milliarden Lichtjahre. Das ist die Größe unseres Universums. Und Gott ist außerhalb davon. Gott hat alles, was existiert, das ganze Universum geschaffen mit einem Wort. Das ist unser König. Das ist unser Gott, der da auf dem Thron sitzt. Mit einem Wort. Das ist seine Macht. Und er steht über dem Ganzen. Vielleicht ist dieser Thron, den Jesaja gesehen hat, von einem Ende des Universums 156 Milliarden Lichtjahre zur anderen Seite des Universums. Gott, der über allem regiert und über allem steht. Und die Engel rufen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das ist unser Gott, das ist der König, von dem wir hier lesen. Er ist heilig. Heilig bedeutet abgesondert. Als Schöpfer, er ist außerhalb der Schöpfung. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Nicht wie in dem neuesten Film hier bei Avatar, wo die mit ihren Zöpfchen Gott anzapfen und Gott ist im Allen, so Werbung für Pantheismus eigentlich, dieser Film. Nee, Gott ist außerhalb der Schöpfung. Gott ist anders, er ist heilig, er ist abgesondert. Gott ist auch einzigartig abgesondert in seiner Heiligkeit, in seinem moralischen Charakter. Das ist die zweite Bedeutung von dem Wort heilig. Das eine ist abgesondert, das andere ist Reinheit, moralische Reinheit. Gott ist Licht, sagt uns die Bibel. Also Gott ist in einer ganz eigenen Klasse für sich allein. Gott ist einzigartig. Gott ist unendlich wertvoll. Je einzigartiger etwas ist, desto wertvoller ist es. Gott ist völlig einzigartig. Er ist in einer ganz eigenen Klasse für sich allein. Er ist heilig. Und die Engel rufen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Und wir dürfen mitsingen in diesem Lied, diese Ehrfurcht vor Gott haben. Singt ihm, singt einen Psalm, sagt uns der Psalmist hier. Der Herr, der Höchste, er ist gefürchtet, dass wir Ehrfurcht haben. Er ist der König über die ganze Erde, über das ganze Universum. Das ist eine Sicht, die wir brauchen. Wenn uns das bewusst wird, wie groß und wie mächtig Gott ist im Vergleich zu uns kleinen Menschen, uns kleinen Pünktchen auf diesem kleinen Pünktchen im Universum. Und er sagt uns, er hält uns als seine Kinder in seiner Hand und alle unsere Haare sind gezählt und nichts passiert in dieser Welt, was nicht er zulässt, der souveräne Gott. Das gibt uns eine ganz neue Perspektive. Und wenn wir durch unseren Glauben an Jesus Christus seine Kinder sind, dann dürfen wir unsere Augen aufheben zu diesem heiligen, allmächtigen, wunderbaren Gott und dürfen sagen: Abba, Papa, ist unsere Beziehung mit ihm. Und wenn wir so beten können: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn wir uns das wirklich bewusst machen, was kann uns noch passieren? Dann kann ich ruhen in ihm. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden, auch in meinem Leben. Und das sehen wir hier auch bei Jesaja, diese Progression. Zuerst ist hier diese Heiligkeit Gottes und dann, was ist seine Reaktion? Oh oh, ich bin ein Mensch mit sündigen Lippen. Ist vorbei mit mir. Ich kann nicht bestehen im Angesicht dieses heiligen Gottes. Und es stimmt, unsere Sünden trennen uns von ihm. Und er ist zornig auf unsere Sünde. Und es verdammt uns. Aber dann als nächsten Schritt sehen wir, wie Gott Jesaja reinigt. Und das hat Gott auch an uns getan durch Jesus Christus, der unsere Schuld auf sich genommen hat und uns versöhnt hat mit dem Vater durch seinen Tod am Kreuz für uns. hat unseren Platz eingenommen. Und jetzt ist diese Beziehung da, ich und mein Papa im Himmel. Das ist die Beziehung, die ich zu diesem ewigen, wunderbaren, heiligen, einzigartigen Gott haben darf. Und dann ist die Frage Gottes, wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Und Jesaja sagt, hey, ich sende mich, Herr. Was für ein Vorrecht. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden, in meinem Leben. Ich hoffe, dass das eine Leidenschaft ist, die Gott jedem Einzelnen von uns schenkt. Gott, ich möchte dich ehren. Meine Gaben, mein Geld, mein Besitz, meine Ehe, meine Firma, mein Job, meine Kinder, meine Familie, alles, was ich habe, ist für dich, ist zu deiner Ehre. Ich möchte es gebrauchen, um dich zu ehren, um ein Zeugnis zu sein für dich, um andere Menschen zu dir zu bringen, dass sie dich auch anbeten, damit du mehr Ehre bekommst. Heilige Gott, der auf dem Thron sitzt. Wenn wir das wirklich sehen, wenn wir das wirklich begreifen, glaube ich, wird es alles ändern, jeden Bereich unseres Lebens. Wird verändern, wie wir leben. Nicht mehr für uns selbst, sondern für ihn. Wir müssen nicht mehr versuchen, selber groß zu sein oder groß zu werden oder groß zu tun, sondern wir dürfen unseren Platz als Geschöpfe einnehmen, mit ihm zusammenarbeiten. Das ist wunderbar. Und das ist so erfüllend und so befreiend, wenn wir diesen Götzen-Ich vom Thron setzen und Gott, der sowieso über das ganze Universum, über alles, was existiert, regiert, auch über unser Leben regieren lassen. Es ist unglaublich eigentlich, dass dieser Gott uns diese Freiheit gegeben hat, unter seinem Thron wegzuschlüpfen sozusagen. Es ist unglaublich. Aber nur weil er uns liebt, weil er eine Liebesbeziehung mit uns haben will. Und wir wissen am Ende, ich meine, er ist der souveräne König. Du kannst rebellieren gegen den König, aber am Ende musst du es ausbaden. Er wird der Richter sein. Es ist nicht so, dass wir uns an Gottes Stelle setzen können. Aber es ist unglaublich, dass er uns eine Wahl gegeben hat, ihn zu wählen oder eigentlich den Teufel zu wählen. Wenn wir nicht für ihn leben wollen, dann leben wir für die andere Seite. Für uns selbst, was für ein miserables Leben. Kleines Pünktchen auf diesem kleinen Pünktchenplaneten, das für sich selbst lebt. Was für eine elende, kleine, bemitleidenswerte Vision das ist. Wenn dieser Gott, der 156 Milliarden Lichtjahre weit seinen Thron aufstellt und über dem allen herrscht und außerhalb von dem Ganzen ist, als der Schöpfer. Und das sind diese kleinen Pünktchen, die sich um sich selbst drehen. Wie lächerlich das ist. Wir brauchen eine größere Vision für unser Leben als uns selbst. Wir müssen Gott auf dem Thron sehen. Und sehen, dass wir Teil sein dürfen von seinem Reich. Dass wir seine Botschafter sein dürfen hier auf diesem kleinen Planeten. Und sein Reich bauen dürfen. Das ist eine ganz andere Identität. Was viel Größeres, was viel Höheres. Wir sind ewige Geschöpfe. Wir gehen zurück in die Ewigkeit. Und wir wollen unser kurzes Leben hier auf dieser Erde sinnvoll nutzen für ihn. Er erwählt für uns unser Erbe, das ist wunderbar. Ich habe auch daran gedacht, in Römer 8, wo es heißt, wenn wir Gottes Kinder sind, so sind wir auch Erben. Miterben mit Jesus Christus. Alles, was er für uns erkauft hat. Annahme bei Gott, Zugang zu ihm. Allen geistlichen Reichtum, alle geistlichen Schätze haben wir in Jesus. Dass der Vater uns hört, dass er sich um uns kümmert, dass wir den Himmel erben dürfen mit ihm. für die Braut Christi sein dürfen und Kinder Gottes, seine Mitarbeiter, seine Geliebten. Es ist unser Erbe. Das Leben ist für mich Christus, hat Paulus gesagt. Er ist das Wunderbarste, was wir haben können in dieser Welt, in unserem Leben. Psalm 48, ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Koras. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Da haben wir es wieder. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Amen. In der Stadt unseres Gottes, sein heiliger Berg ragt schön empor, eine Freude der ganzen Erde. Der Berg Zion im äußersten Norden, die Stadt des großen Königs. Spricht hier von Zion. Zion kommt zum ersten Mal vor im 2. Samuel, wo wir darüber lesen, dass David die Stadt Zion eingenommen hat und später seine Stadt da auf diesem Berg Zion, auf dem Jerusalem gebaut ist, die Davidstadt gebaut hat, und dann wurde der Tempel dort gebaut. Also Zion im Laufe der Geschichte ist eigentlich synonym geworden mit Jerusalem und mit dem Tempel und mit der Gegenwart Gottes eigentlich. Das war der Ort, wo Gott gewohnt hat, sozusagen, im Alten Testament. Das war Gottes Treffpunkt mit den Menschen. Im Psalm 9 heißt es, singt dem Herrn, der Zion bewohnt, verkündet unter den Völkern seine Taten. Also Gegenwart Gottes. Gott ist in ihren Palästen bekannt als Zuflucht. Denn siehe, die Könige haben sich verabredet, waren herangezogen miteinander. Also ein Psalm, der sich an eine Zeit erinnert, wird nicht genau gesagt, wann das war, aber wo feindliche Könige gegen Jerusalem herangezogen sind. Sie sahen, da staunten sie, sie wurden bestürzt, von Angst fortgetrieben. Zittern ergriff sie dort, wehen wie die Gebärende, durch den Ostwind zertrümmerst du die Tarsisschiffe. Offensichtlich hier feindliche Armeen kommen gegen Gottes Volk, Gott hat eingegriffen und hat sie fortgetrieben. Wie wir gehört haben, so haben wir es gesehen, in der Stadt des Herrn, der Herrscharen, in der Stadt unseres Gottes. Gott wird sie festgründen bis in Ewigkeit. Hier haben wir eine ewige Komponente, einen ewigen Aspekt von Zion. Wir haben nachgedacht, oh Gott, über deine Gnade im Innern deines Tempels. Ist das nicht wunderbar, dass unser Gott ein Gott der Gnade ist? Gnade ist unverdiente Gunst. Ein Gott, der uns verschenkt, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir haben Verdammnis, wir haben Hölle verdient. Gottes Ferne durch unsere Sünden, durch unsere Rebellion gegen ihn. Aber er schenkt uns Gnade. In Jesus Christus, Johannes 1 lesen wir das, durch Jesus Christus ist Wahrheit und Gnade gekommen. Gottes Gnade für uns, unverdiente Gunst. Gott ist uns wohlgesonnen, nicht weil wir es verdient haben oder weil wir so rein sind, so sündenlos sind, sondern weil es Jesus ist. Nicht weil es wir verdient haben, sondern weil Jesus es für uns verdient hat und weil er uns begleitet hat mit seiner Gerechtigkeit. Gottes Gnade, Gottes Gunst, das ist sein Herz. Er möchte uns beschenken, er möchte uns segnen. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Wir haben nachgedacht über deine Gnade im Innern deines Tempels. Das ist auch was, worüber wir uns mal irgendwo still hinsetzen können und nachsinnen können. Die Gnade Gottes in unserem Leben. Gott ist so gnädig. Er ist so gut. Er ist so barmherzig. Wie der Name Gott, so ist dein Ruhm. Bis an die Enden der Erde, mit Gerechtigkeit ist erfüllt deine Rechte. Gott ist auch ein gerechter Gott. Gerechter Gott. Gerechtigkeit ist, wenn jemand das bekommt, was er verdient. Wie gesagt, wir haben Gericht verdient. Gottes Ferne, Verdammnis, Hölle. Auf der anderen Seite ist Gott ein gnädiger Gott und Wir wissen, in Jesus Christus hat er diese beiden Eigenschaften vereint. Weil Gott, als gerechter Gott, müsste unsere Sünde richten. Ein Richter, der sagt, okay, lieber Verbrecher, du hast ihn umgebracht, naja, wem ausgeraubt, naja, ist böse, aber weißt was, ich habe einen guten Tag heute, ich habe dich lieb, geh nach Hause, ist okay. Das wäre nicht richtig, oder? Wir fänden das nicht richtig, wenn es passieren würde. Das wäre nicht gerecht. Und Gott ist gerecht, deswegen muss er Sünde, er muss unsere Verbrechen gegen sein Gebot, gegen seinen Charakter richten. Aber auf der anderen Seite ist er barmherzig und gnädig. Und er hat beides getan. Er hat in Jesus unsere Sünde gerichtet. Jesus hat die Konsequenzen, das Gericht für unsere Schuld auf sich genommen. Er hat unsere Strafe bezahlt sozusagen. Er hat unsere Schulden bezahlt. Und so im Gegenzug hat jetzt Gott eine gerechte Basis, wie er uns seine Gnade zeigen kann. Austausch. Jesus hat unseren Platz eingenommen, wir dürfen seinen Platz einnehmen. Und Gott kann uns Gnade schenken. Unverdiente Gunst, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist wunderbar. Es freue sich der Berg Zion, es sollen frohlocken die Töchter Judas über deine Gerichte. Zieht rund um Zion und umkreist ihn, zählt seine Türme, richtet euer Herz auf seine Wälle, mustert seine Paläste, damit ihr erzählt dem künftigen Geschlecht, ja, dieser ist Gott, unser Gott, immer und ewig. Er wird uns leiten. Gott ist ein Gott, der uns leitet. Wir ihm vertrauen, uns ihm hingeben. Er ist ein Gott, der uns leitet, durch sein Wort hier, schwarz auf weiß, die leise Stimme in unserem Herzen. Wir lernen zu unterscheiden. Kann ganz einfach sein, dass Gott zu deinem Herzen spricht, so dieses leise Gefühl, diese leise Stimme, das ist sehr subjektiv, aber so dieses Gefühl, hey, red mit der Person da drüben über mich, erzähl ihm das Evangelium. Erzähl, was du mit mir erlebt hast. Kannst du überlegen. Es ist sicher nicht der Teufel, der will nicht, dass wir anderen von Jesus erzählen. Das bin nicht ich, ich habe Schiss davor. Also ist es wahrscheinlich Gottes Stimme. Dann folg diesem Impuls nach in deinem Herzen. Gott ist ein Gott, der uns führt. Und es ist wunderbar, dass wir geführt sein dürfen von ihm. 99% von seinem Willen hat er hier schwarz auf weiß offenbart. Und das restliche 1%, diese persönliche Führung, die darüber hinausgeht, über das Leben als Christ, Gott wird dich führen. Können wir darauf vertrauen, dass er so zu uns spricht, dass wir es hören können und wahrnehmen können. Und er kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen führen. Könnt ihr in der Bibel lesen, durch Engel, die Leute erschienen sind. Zu manchen hat er in Träumen geredet. Oder der Heilige Geist, der manchmal sogar hörbar gesprochen hat. Aber oft ist es diese stille, leise Stimme in unserem Herzen. Oft ist es, dass er seine Pläne, seine Wünsche auf unser Herz legt. In Psalmen steht das auch, habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir das geben, was dein Herz begehrt. Es gilt nur, wenn du deine Lust am Herrn hast. Wenn du ihn mit ganzem Herzen lieb hast und ihm mit ganzem Herzen nachfolgen willst, dann ist es sicher. Wenn dein Herz in der Welt ist, dann folg lieber nicht den Impulsen deines Herzens nach. Aber wenn wir von neuem geboren sind durch den Geist Gottes, schenkt er uns ein Herz. Neue Impulse, die ihm gefallen wollen. Und es ist wirklich nicht so kompliziert. Wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir seinen Charakter kennen, ist es nicht so schwer, seinen Willen zu erkennen und seine Führung zu erkennen. Aber Zion, Gegenwart Gottes. Im Hebräerbrief heißt es, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Galaterbrief spricht davon, von dem Jerusalem, das droben ist, das ist frei und das ist unsere Mutter. Also Zion in der Bibel hat eine himmlische Komponente eigentlich, eine geistliche Komponente. Wie gesagt, symbolisch für die Gegenwart Gottes. Und durch Jesus sind wir schon gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zur Gemeinschaft mit Gott. In der Offenbarung 3 lesen wir, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Eine Säule im Tempel Gottes. Wer ist der Tempel des Heiligen Geistes? Wir, die Gemeinde. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, glaube ich. Säule in seiner Gemeinde. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Und Offenbarung 21 am Ende der Bibel lesen wir, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also dieses Zion, dieses himmlische Zion, wir dürfen Gemeinschaft haben. Wir dürfen in Jesus schon mitsitzen, mit ihm im Himmel, auf dem Thron, Gegenwart Gottes erfahren. Und es wird am Ende, wenn Jesus wiederkommt, völlig vollendet sein. Gegenwart Gottes unter den Menschen. Und es heißt auch von diesem neuen Jerusalem, dass es kein Licht dort gibt, weil Gott selbst wird das Licht sein. Die Gegenwart Gottes pur, die wir erleben dürfen. Was für ein Vorrecht es ist, wie wunderbar es ist, Gott zu kennen und mit ihm zu leben. Psalm 49, machen wir den noch. Dem Chorleiter von den Söhnen Koras ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle, nehmt es zu Ohren, alle Bewohner der Welt. Also das ist hier ein Wort an alle Menschen. Söhne der Einfachen wie der Vornehmen, Reiche und Arme miteinander. Also für alle Menschen, für die Reichen und die Armen, für die Einfachen und die Vornehmen, für alle Bewohner der Welt. Wird hier sprechen über unseren Besitz und Umgang mit Besitz. Hier Vers 4, mein Mund soll Weisheit reden und das Sinnen meines Herzens ist Einsicht. Also hier haben wir göttliche Weisheit und göttliche Einsicht. Und das ist für alle Menschen. Wenn es um Umgang mit unserem Besitz geht, das betrifft die Armen wie die Reichen. Paulus sagt uns, die Geldliebe ist eine Ursache von viel Übel. Es sind nicht nur reiche Leute, die Geld lieben können, es können auch sehr arme sein, die dann dafür leben, reich zu werden und Geld zu haben. Nicht das Geld oder Besitz, was Schlechtes ist, das kann ein großer Segen sein, wenn wir es richtig nutzen. Aber die Liebe davon, wenn es unser Herz einnimmt. Es ist ein gutes Werkzeug, aber ein sehr schlechter Meister. Ein Sklaventreiber. Habsucht. Mein Herz soll Weisheit reden und das Sinnen meines Herzens ist Einsicht. Mein Ohr will ich zu einem Spruch neigen, mein Rätsel auflösen, zur Zither. Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Übels, wenn die Sünde derer, die mich hintergehen, mich umringt? Also das sind die Umstände hier jetzt, der Anlass für diesen Psalm. Da waren Leute, die dem Psalmschreiber übel antun wollten, die wollten ihn reinlegen. Leute, die ihn hintergehen. Und jetzt beschreibt er diese Leute, sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Das wäre ihre Einstellung. Hey, ich bin reich, ich bin der Macher, ich habe alles im Griff, ich vertraue auf mein Vermögen und sie rühmen sich die Größe ihres Reichtums. Hey, pff, guck mal, ich bin cool, ich bin gut, ich bin reich. Pff, was bist denn du hier?
bin ich nicht toll. Vers 8. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe, immer die Grube nicht sehe. Also, er sagt hier, du kannst noch so reich sein, aber es gibt was du nicht kaufen kannst mit Geld. Eigentlich die wichtigsten Dinge im Leben kann man sich nicht kaufen mit Geld. Beatles haben ja schon gesungen, ne? Du kannst ja keine Liebe kaufen. Was das Leben eigentlich wirklich reich macht, kannst du dir nicht kaufen. Und er sagt, ja, hier, eines kannst du dir nicht kaufen und das ist Errettung. Das ist Erlösung. Du kannst dich mit deinem Geld nicht loskaufen und auch deinen Bruder nicht erlösen. Zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Was ist das Kaufgeld für unsere Seele? Petrus schreibt uns, ihr seid nicht erkauft mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold. Das, was so wertvoll ist hier in dieser Welt. Interessant, in der Offenbarung lesen wir, im neuen Jerusalem ist das Straßenbelag. Wie, was willst du, ein bisschen Asphalt geben? Aber wir sind nicht verkauft mit vergänglichen Dingen, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Das sind perfekten Opferlamm, das ist, was der Petrus uns sagt. Das ist das Kaufgeld für unsere Seele. Gott hat Jesus für uns bezahlt, sozusagen. Er hat einen Jesus gegeben. Nicht einen Euro oder einen Dollar oder was, sondern einen Jesus. Er hat Jesus für uns gegeben und der hat uns erlöst. Alles Geld der Welt kann ich nicht retten. Kann ich nicht in Beziehung mit Gott bringen. Kann dein Leben nicht wirklich erfüllen und dein Herz wirklich froh machen. Jesus ist derjenige, der uns erlösen kann und er ist der, der gesagt hat, wer zu mir kommt und wer an mich glaubt, der wird nicht mehr hungern und der wird nicht mehr dürsten. Er ist das Brot für unsere Seele, was unsere Seele befriedigt. Aber Erlösung kannst du dir nicht kaufen. Die wichtigsten Dinge im Leben kannst du dir nicht kaufen. Man sieht hier im Vers 11, denn man sieht die Weisen sterben, der Tor und der Unvernünftige kommen miteinander um und sie lassen anderen ihr Vermögen. Alle sterben. Ob du ein Professor warst oder irgendwie der Dorftrottel oder so, macht keinen Unterschied. Wie intelligent du warst, wie viel du hattest, alle kommen um. Der Tor und der Unvernünftige. Und biblisch gesehen, der Tor und der Unvernünftige, das sind die, die nicht auf Gottes Wort hören. Die Weisen sind die, die auf Gott hören. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, heißt es in den Sprüchen. Aber alle sterben. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen, ihre Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht. Leute, die für hier und jetzt leben, so leben, als würde ihr Zeug für immer da bleiben, als könnten sie sich irgendwas mitnehmen, wenn sie sterben. Sie hatten Ländereien nach ihren Namen benannt. Da, damit irgendjemand an mich denkt. Ihre Ländereien oder Schulen und Universitäten und Institute und Straßen nach ihren Namen benannt. Ich habe gelesen, nur 4% aller New Yorker, die da am Rockefeller-Gebäude vorbeigehen, an diesem Hochhaus, wissen überhaupt, wer die Rockefellers waren. Pharaonen in Ägypten haben Pyramiden gebaut. Wer weiß heute noch, wer dort liegt oder wer dort lag, was das für Leute waren. Wir haben den Luitpoldplatz da draußen. Wer von euch weiß, wer Luitpold war? Gibt es irgendjemanden? Ist so töricht, ne? Hier, die für Geld leben und denken, sie haben die Macht, weil Geld regiert die Welt und sie sind die Wichtigsten und sie denken, es wird
in Ewigkeit bleiben irgendwie und sie benennen Straßen nach ihren Namen und Schulen und sonst was. Und am Ende sterben alle und in ein paar Jahren sind sie alle vergessen. Windhauch, sagt der Prediger. Salomo, der reichste Mann der Welt damals. Alles ist Windhauch ohne Gott. So vergänglich. Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Das ist das Traurige. Sie leben wie Tiere ohne Gott. Tiere haben kein Gottesbewusstsein, keine Seele in diesem Sinn, die Beziehung mit Gott haben kann, geistliche Beziehung, moralische Entscheidungen treffen kann. Sie leben wie das Vieh. Ohne Gottes Bewusstsein, ohne Gott, und sie sterben wie das Vieh. Dies ist ihr Weg, der Weg derer, die unerschütterlich sind, und ihr Ende, das Ende derer, die Gefallen finden an ihren Worten. Wie Schafe weidet sie der Tod, sie sinken zum Scheol, das ist das Totenreich, hinab, und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Ihre Gestalt zerfällt, der Scheol ist ihre Wohnung. Unser Körper zerfällt, wenn wir gestorben sind. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich entrücken. Das ist die Hoffnung. Wisst ihr, wer wirklich reich ist in dieser Welt? Ist der, der Gott kennt. Geistlicher Reichtum. Das ist wirklich reich. Er, der sich sicher sein kann, dass er ewiges Leben hat. Das ist wirklich Reichtum. Der sagen kann, Gott wird meine Seele erlösen aus dem Tod. Er wird mich entrücken. Ich werde im Himmel sein mit ihm. Den neuen Auferstehungsleib. Gemeinschaft haben mit ihm. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses. Lass dich nicht beeindrucken oder einschüchtern, wenn Leute herzeigen und groß tun, wie viel sie haben und was sie sich alles leisten können. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Wenn er auch in seinem Leben seine Seele segnet und man preist dich, wenn du es dir gut gehen lässt, das ist das Denken der Welt, ne? Wenn du ein richtig schöner Egoist bist, der sich alles leisten kannst, dann sagen die Leute, oh Mann, alles sind neidisch, hey, das ist der Macher, wie toll, und dass die Leute dabei todunglücklich sind, das sehen dann viele nimmer. Aber man preist dich, wenn du es dir gut gehen lässt, wenn du für dich lebst. So kommen sie doch zum Geschlecht seiner Väter, die nie mehr das Licht sehen. Am Ende sterben sie doch und sie können sich nichts mitnehmen. Der Mensch, der im Ansehen ist, hat keine Einsicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Lebt ohne Gott, stirbt ohne Gott und geht in die Gottesferne, verliert alles, was er angehäuft hat hier. Jesus hat gesagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüße? Und ich denke an dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, von diesem reichen Mann, der immer mehr aufgehäuft hat und immer mehr, und ich will noch mehr Scheunen bauen, um all meinen Besitz unterzubringen. Und dann sagt er, Seele, du hast viele Güter für viele Jahre, ruh aus, iss, trink und sei fröhlich. Und Gott sprach zu ihm, du Tor, du Depp, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Du wirst alles verlieren. So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wir wollen reich sein im Blick auf Gott. Jesus hat gesagt, das Leben ist mehr wert als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht sehen noch ernten, die weder Vorratskammern noch Scheunen haben, wie ihr es haben könnt. Gott sagt nicht, dass wir faul sein sollen, sondern hey, wir können sehen, wir können ernten, aber dann darüber hinaus macht euch keine Sorgen. Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr über das Übrige besorgt? So dieses Eingenommensein von dem Materiellen. Trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt, euer Vater aber weiß, was ihr benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Mach das Materielle, mach Besitz, mach Geld nicht zum Zentrum, zum Götzen deines Lebens, reich zu werden, sondern such zuerst Gott und sein Reich. Denk dran, der Thron Gottes, der über dem Universum ist. Wir als kleine Pünktchen, wir dürfen für ihn leben und für sein Reich. Und das gibt uns so große Bedeutung und so einen Sinn für unser Leben. Das selbstsüchtig um uns selbst drehen, das kleine Pünktchen. Und für dieses bisschen Dreck, dieses kleinen Häufchen materielles Zeug, was wir anhäufen können hier auf diesem kleinen Planeten, in diesem kurzen Leben, was wir hier haben. Das ist so verschwendet, wenn wir so leben. Wir brauchen eine größere Vision. Jesus hat gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo es nicht verrostet und wo es nicht weggefressen wird. Und das können wir tun, indem wir anderen Menschen in Jesu Namen dienen, indem wir uns selbst verleugnen, unsere Selbstsucht und für andere leben. Als wir in Amerika waren, haben wir einen Menschen getroffen, der mich sehr beeindruckt hat. Ein Millionär. Einer, der eine Firma hat, Finanzberatungsfirma. Versucht den Leuten die Schulden zu verringern. Macht viel Geld damit. Ist eine christliche Firma. Jeden Tag haben die eine Bibelstunde und eine Lobpreiszeit mit allen Mitarbeitern mittags. Und ich war eingeladen, da die Bibelstunde zu lehren. Und war sehr beeindruckt. Hatten auf der einen Wand von dem Büro waren lauter Fotos von Missionaren, die sie unterstützen und Patenschaften für Kinder in Indien. Und der Typ hat gesagt, die Firma ist eigentlich nur ein Werkzeug, um zu dienen. Die Leute, die da anrufen, die eben durch Habgier, die meisten von ihnen wahrscheinlich, sich überschuldet haben und die da Schiffbruch erlitten haben und nicht mehr wissen, wie sie es zurückzahlen können. Die beten mit den Leuten am Telefon. Und er sagt, die Firma ist nur ein Werkzeug und ihre Vision ist es, 1000 Missionare zu unterstützen. Das hat mich sehr beeindruckt. Es kann toll sein, Geld zu haben, man kann viel Gutes damit machen. Schätze im Himmel sammeln, Gottes Reich zu bauen. Wenn wir uns nicht selbstsüchtig drum drehen und einnehmen lassen, sondern wenn wir frei sind, es als Werkzeug, als Bausteine zu verwenden. Timotheusbrief schreibt der Paulus den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, also in dieser Zeit Gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Was willst du vertrauen? Auf deinen kleinen Haufen, den du dir angehäuft hast? Auf diesem kleinen Körnchenplaneten oder auf den unendlichen Gott, der alles geschaffen hat? Worauf willst du vertrauen? Und sagt er weiter, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Unser Geld ist ein Werkzeug, das wir investieren können. Wirklich reich sein, Gutes zu tun, freigebig zu sein. Das hat mich sehr beeindruckt von diesem Mann, der so viel hat und der irgendwann an sein Leben in den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, hat jahrelang ohne Gott gelebt, hat zwar gewusst, aber hat so seine 5 Autos und Porsches und was ich gehabt und irgendwann kam er an den Punkt, wo er gesagt hat, was mache ich eigentlich? Es ist so leer, das ist so unbefriedigend.
Er ist umgekehrt zu Gott und will das alles für ihn einsetzen. Hat mich sehr beeindruckt. Und Gott segnet die Firma und segnet, je mehr die weggeben, desto mehr gibt Gott. Weil da ein guter Verwalter ist, der damit umgehen kann. Also Gott warnt uns davor. Er möchte, dass wir die rechte Perspektive haben. Ich glaube, haben wir viel, was wir mitnehmen können. Wir haben Gott gesehen, der auf dem Thron sitzt, der es wert ist, gepriesen zu werden und angebetet zu werden mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir haben und allem, was wir sind. Und auf der anderen Seite die Perspektive hier, dass unser Leben auf der Erde eigentlich sehr kurz ist. Egal, ob wir reich sind oder arm sind oder nicht angesehen in dieser Welt, wir alle sterben eines Tages. Und was dann? Wir gehen dann in die Ewigkeit. Wirst du dir was mitnehmen? Investierst du was in diesem Leben? Deinen Besitz? Dein Geld, deine Gaben, deine Zeit? Was machst du damit? Sind Verwalter? Ich werde 40 dieses Jahr. Ich habe so die Midlife-Crisis. Aber statistisch gesehen habe ich mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir. Ich denke eigentlich öfter mal dran, wie kurz das Leben ist, wie vergänglich. Scheint, je älter man wird, desto schneller geht die Zeit rum. Und ich denke dran, wie will ich diese zweite Hälfte meines Lebens, so Gott mir das erlaubt, überhaupt noch eine Hälfte zu haben, wie will ich die leben? Worin will ich investieren? Was will ich, dass bleibt? Werde ich ein geistliches Erbe hinterlassen? Oder wird es nur ein Haufen materielles Zeug sein, was ich irgendwann mal verbrennen werde? Und vielleicht eine Straße, die nach meinem Namen benannt wird. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Gutes Futter, gute Dinge nachzudenken. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns immer wieder an die ewige Perspektive erinnerst. An das, was wirklich zählt. Und ich bitte dich, dass du es uns einfach persönlich machst. Heute Abend, jeden Einzelnen, dort, wo er steht. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der auf dem Thron sitzt, der so heilig ist und so verehrenswert ist. Und Vater, ich möchte beten heute Abend, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Hier unter uns, durch uns, Herr. Und dass du Ehre bekommst durch unser Leben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.